Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel. Eine weitere Interview-Episode von Automotive Insights, vom Abi direkt ins Biss. Auch wir haben hier oft über den Nachwuchs, über den Fachkräftemangel im automotiven Umfeld, aber auch über frische Ideen gesprochen mit aber größtenteils etablierten Akteuren und Persönlichkeiten der Branche des Aftermarkets, der Automobilwelt. Heute wollen wir mal eine Stimme der jungen Generation hören und vielleicht eine unverfälschtere Perspektive auf Chancen und ja, das, was im kriselnden Wirtschaftsbereich Automotive an Perspektiven lockt. Florian Ritzel hat gerade Abitur gemacht oder in diesem Jahr und den Führerschein und mit einem Kumpel eine App gebaut, die, ja, wie sie überzeugt sind, die es so im Markt nicht gibt. Eine Marktlücke digitaler Art. Der Ansatz ist eine radikale Kostentransparenz und die App heißt Marlo. Florian, ich begrüße dich. Du bist in Barcelona. Hallo.
Ja, hallo.
Was machst du in Barcelona?
Ich mache hier gerade ein Praktikum 7 Wochen lang. Das habe ich gebraucht, um mich bei meiner Uni bewerben zu können. Ja. Und von daher wird hier gerade ja, etwas gearbeitet neben dem Urlaub nebenbei.
Okay, du bist also schon direkt dicht getaktet, obwohl du gerade erst Abitur gemacht hast und ein Start-Upper, ja, was in Deutschland in der Form gar nicht mal so häufig kommt und wie diese Kultur, diese Start-Ups, dann, wenn man sich nach Übersee in die USA schaut, da ein ganz anderer Drive ist, aber darüber wollen wir gleich auch noch ein bisschen reden. Hast du mittlerweile deinen Führerschein denn?
Tatsächlich noch nicht. Ich hatte kurz bevor ich hergeflogen bin schon mal einen Versuch mit der praktischen Prüfung, der nicht ganz so gut geklappt hat, wie erhofft. Aber wenn ich wieder in Hamburg bin, dann geht's weiter und dann wird das hoffentlich, bevor ich umziehe.
Okay, gut. Dann lass uns mal über eure Startup-Idee sprechen, über die App Marlo. Also der Aufhänger an sich, das, was ich in der Vorrecherche gemerkt habe, war praktisch die Gesamtbetrachtung, Belastung durch Mobilitätskosten. Was war denn exakt dann der Auslöser, sich dort reinzubegeben? Und das auch noch in einer Zeit, in der du eigentlich ja mit dem Abitur mit anderen Dingen eigentlich geistig beschäftigt warst.
Also wir haben gemerkt, gerade während der Iran-Krise, während der Spritpreiskrise, wie relevant für viele Leute das Auto ist und wie viele sich das eigentlich nicht mehr leisten können, ihr Auto so zu nutzen, wie sie das eigentlich gerne hätten. Also wenn die Mutter beispielsweise entscheiden muss, fährt sie sich selber zur Arbeit oder ihr Kind in die Kita, weil beides nicht mehr möglich ist. Wir haben uns überlegt, okay, wie kann man das Problem dann irgendwie lösen? Und eine eigene Tankstelle aufmachen wird jetzt irgendwie ein bisschen schwierig. Dann haben wir gedacht, okay, wie geht's denn anders, indem wir die Verantwortung zum Sparen eben so ein bisschen an die Leute selber weitergeben und sie nur dabei unterstützen, eben bei dieser Kostentransparenz. Und haben uns dann überlegt, okay, wie könnte man das machen, sind dann eben Stück für Stück auf diese App-Idee gekommen und haben die dann aber eben versucht, möglichst schnell umzusetzen, schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil eben, wenn die Spritpreise so hoch sind, der Fokus auf die teuren Autokosten eben auch medial da ist und wir wussten, okay, wenn wir irgendwie da eine Chance haben wollen, auch in der Presse irgendwie vorzukommen, dann muss das jetzt schnell kommen und deswegen haben wir das eben, oder ich neben dem Abitur, Yannick jetzt neben der 11. Klasse, so schnell wie es geht, versucht zu entwickeln oder noch an den Markt zu bringen.
Und das ohne wirkliche Vorkenntnisse im Codieren, im Programmieren. Wie habt ihr das gemacht?
Ja, also wir hatten, ja, wie gesagt, ja ohne Vorkenntnisse. Wir haben viel recherchiert, viel mit KI gemacht, geguckt, was geht denn eigentlich. Und mal waren wir überrascht davon, wie viel geht, mal irgendwie, ja, ging ziemlich wenig damit. Und dann haben wir irgendwie das alles so ein bisschen zusammengewürfelt. Und dann lernt man über die Zeit natürlich auch dazu.
Und jugendliche Unbekümmertheit, das ist eigentlich so das Einfallstor für euch gewesen. Also schon auch eine strategische und wirtschaftliche oder ein grundlegendes Interesse daran und eine Denke, die, wie ich eben schon angedeutet habe, so in Deutschland ja noch gar nicht so ausgeprägt ist. Und die jugendliche Unbekümmertheit wurde dann aber auch relativ schnell mal eingegrätscht. Ne? Also ihr seid mit der App gestartet, hattet einen anderen Namen und musstet dann nochmal kurz praktisch ein Umbranding machen. Ne? Wie war das?
Na, das war ganz großartig. Wir hatten unseren Namen, haben irgendwie genau dieses Branding. Und dann kamen eben Leute, die irgendwie den Namen so, ich glaube, 1 oder 2 Monate vor uns angemeldet haben. Und dann wird man so ein bisschen zurück in die Realität geholt, könnte man das nennen. Und darf sich dann damit beschäftigen, wie man das jetzt irgendwie löst. Wir haben es zum Glück, die waren dann auch recht freundlich und zuvorkommend. Also man hat dann eine ganz gute einvernehmliche Lösung gefunden. Was heißt einvernehmlich? Wir mussten eben den Namen ändern. Wurden im Gegenzug nicht abgemahnt, das hat ja auch was. Und dann ja, mussten wir das Ganze eben umbranden. Was jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, gar nicht so schlimm war, weil mit diesem Rebranding haben wir auch ganz viele neue Features mit reingebracht. Wir haben die App vor allem ein bisschen persönlicher gestaltet, dass also so ein bisschen mehr unseren Fingerabdruck hat als vorher. Und von daher ja, lernt man auch was dazu. Und den neuen Namen Marlo, den haben wir besser recherchiert, ob das denn ginge als den alten.
Ja, ihr seid direkt eigentlich auch in ein Feld reingegangen, das von Wettbewerbern oder was ein ziemlich hartes Wettbewerbsumfeld, denke ich mal, ist. Wenn man sich ja Spritpreis-Apps und Kostenrechner so anschaut, dann gibt es dort etablierte Akteure. Euer Ansatz ist aber ein bisschen umfassender, ne? Kannst du den mal einmal definieren?
Ja, genau, also Spritpreise und sowas werden ja quasi von jedem in irgendeiner Form im App Store. Da gibt es hunderte von Apps, könnte man fast schon sagen. Was wir ja machen wollen, ist den Fokus eben so ein bisschen wegzunehmen von den Spritpreisen und zu sagen, okay, wenn es an der Zapfsäule eben mal teurer wird, dann gibt es Punkte, die im Auto günstiger werden, wie beispielsweise die Versicherung, oder dann holt man sich was über die Pendlerpauschale zurück und kann das so ein bisschen ausgleichen. Und das machen die Spritpreis-Apps eben nicht. Natürlich ist es schön zu sehen, wie teuer ich getankt habe und wo ich für 1-2 Euro weniger tanken kann. Aber wirklich relevant ist ja, wo ich insgesamt beim Auto sparen kann. Das Auto ist eben extrem teuer im Unterhalt, beispielsweise im Wertverlust. Und so Dinge wie den Wertverlust zum Beispiel versuchen zu reduzieren, kann im Nachhinein wesentlich günstiger sein, als einfach nur zur nächsten Tankstelle zu fahren.
Auf welche Daten greift ihr dazu, um das alles so zu vereinen und abbildbar zu machen?
Bisher nutzen wir vor allem öffentliche Daten vom ADAC, die bringen ja immer mal wieder so Reports raus, in denen alles Mögliche drinne steht. Das heißt, wir nutzen die und sind natürlich ein bisschen eingeschränkt bei den öffentlichen Daten und wollen jetzt eben Stück für Stück unsere eigenen Daten eben erheben durch die Nutzer, die das eben anonym an uns dann übersenden, wenn sie das möchten, und wollen so quasi die Detailgenauigkeit der Daten dann eben auch erhöhen.
Ihr selber habt, als ihr gegründet habt, relativ wenig eigenes Wissen gehabt. Insofern dürfte da, also ihr seid auf Erfahrung aus eurem Umfeld, glaube ich, erstmal angewiesen gewesen, um zu gucken, was sind überhaupt was ist das Verlangen der Autofahrerin, der Autofahrer, um das überhaupt erstmal zu evaluieren. Kannst du das ein bisschen nochmal skizzieren, wie das abgelaufen ist? Weil selber, wie gesagt, ihr hattet kein Auto, keinen Führerschein.
Ja, wir haben mit vielen Leuten in unserem Umfeld erstmal so gesprochen, und ich weiß, also bei mir war das ganz schlagen, noch bevor ich die App überhaupt, also bevor wir überhaupt angefangen haben, das so wirklich zu entwickeln, versucht man ja immer so ein bisschen zu schauen, okay, ist da eben wirklich so eine Marktlücke da? Und ich habe damals mit meinem Vater mich drüber unterhalten, weil der behält so einen Überblick über seine Kosten, so über alles. Hat so Excel-Tabellen und keine Ahnung was. Da habe ich ihn gefragt, was unser Auto uns eigentlich kostet. Und dann meinte er, das wüsste er so genau auch nicht. Und dann war ich so, hä? Wenn nicht mal mein Vater, der eigentlich sonst oder ganz, ganz viel eben auf sowas achtet, da Bescheid weiß, dann, weiß nicht, dann muss es ja an irgendwas hapern. Und so ist es dann entstanden, dass wir mit immer mehr Leuten gesprochen haben, mit Familien, mit Freunden aus dem Umkreis, die alle irgendwie so ein bisschen das wiedergespiegelt haben, okay, so diese Autokosten zu tracken ist zwar möglich, aber es macht in der Realität keiner, weil es ist schlicht und ergreifend zu kompliziert. Und dann haben wir uns gedacht, okay, das ist vielleicht irgendwie so ein bisschen der Ansatz, mit dem man arbeiten kann. Und haben dann Stück für Stück überlegt, okay, was muss denn da eigentlich rein? Haben eben recherchiert, was sind die größten Kostenpunkte beim Auto. Ist überraschenderweise eben der Wertverlust gewesen. Haben uns dann gedacht, okay, wie kann man denn um den Wertverlust herum, aber auch um alle anderen Kostenfaktoren, eine App irgendwie bauen, die es möglichst einfach macht zu tracken. Haben uns angeschaut, wie machen andere etablierte Apps das bereits, gerade dieses Tracken-Ding. Es gibt ja sowas wie Haushaltsbücher oder sowas schon. Und wie könnte man das dann fürs Auto umsetzen und dann eben Stück für Stück jedes Mal, wenn wir irgendwas Neues implementiert haben, dann eben auf Feedback gewartet und uns überlegt, okay, bleibt das so, dann nehmen wir es raus. Und dann natürlich Stück für Stück, als die App dann veröffentlicht war und wir erste Nutzer hatten, da mit dem Feedback der neuen Nutzerinnen und Nutzer gearbeitet.
Die Gesamtheit praktisch der Kostenfaktoren ist also das Alleinstellungsmerkmal. Sind schon Wettbewerber auf euch zugekommen oder habt ihr schon gesehen, dass Wettbewerber was adaptieren von dem, was ihr aufgesetzt habt da?
Bisher noch nicht. Ich bin gespannt, inwiefern das kommt. Ich glaube, dass gerade sowas wie Spritpreismonitor und Co., ich glaube, die sind zu spezifisch. Die haben, glaube ich, kein großes Interesse daran, solche anderen Features zu implementieren, weil sie gerade momentan nicht, weil sie eben so eine extreme Marktmacht besitzen. Und ich glaube, das wird auch für uns noch eine große Herausforderung, den Leuten wirklich zu zeigen, okay, Spritpreise sind eben nicht alles. Und so achte doch mal mehr darauf, wo du sonst beim Auto sparen kannst, als eben nur bei den Spritpreisen. Das ist so eine Denkweise, die sich so eingeschleust hat bei uns. Das merkt man ja alleine schon, wenn man irgendwie sieht, wie viel darüber berichtet wird, über wie teuer das Auto ist, wenn es solche Krisen gibt wie im Iran, weil dann eben es an der Tankstelle mal 3 Euro teurer wird. Man muss ja sagen, es ist ja am Ende, sind es 3 oder 4 Euro auf die Tankfüllung. Das ist zwar viel, gerade für den Pendler auf den Monat hochgerechnet, aber wenn ich mein Auto viel bewege, dann ist es der Wertverlust eben relevanter oder die Versicherung teurer, wenn man die mal wechseln würde. Das sehen die Leute halt einfach nicht. Und ich glaube, solange das nicht so, diese Denkweise nicht so flächendeckend etabliert ist, werden die Anbieter kein großes Problem damit haben, dass sie mit uns nachziehen müssen.
Und jetzt adressiert ihr auch Werkstätten und Autohäuser, also zumindest wollt ihr euch bekannt machen dort auch, wie können die denn partizipieren oder was ist eure Idee von Partizipation dann eben mit dieser Aftermarket-Ebene, mit der Service-Ebene?
Uns geht es darum, dass man die Plattform Marlo nutzt, wo ich ja ohnehin bin, wenn ich mich mit meinem Auto beschäftige und dann beispielsweise dort in Kontakt treten kann mit meiner Werkstatt, mir Angebote vorab holen kann, die Werkstatt bekommt vorab bereits Informationen zu meinem Auto, sodass es auf beiden Seiten quasi erleichtert werden kann, der gesamte Prozess, und das gleiche eben auch für Autohäuser. Das Ziel wäre langfristig, dass man sagt, dass Autowerkstätte quasi in einer Datenbank hinterlegen, was genau sie für Dinge am Auto gemacht haben. Und wenn ich dann mein Auto verkaufen möchte in einem Autohaus, dann hat dieses Autohaus die Garantie dafür von den Werkstätten, die es eben hinterlegt haben, dass ein gewisser Service wirklich ausgeführt wurde, wie beispielsweise ein regelmäßiger Ölwechsel und ähnliches, was sich auf den Wertverlust durchaus sehr, sehr relevant auswirkt. Und so könnte man eben direkt eingreifen in diesen riesen Punkt. Und sagen, okay, dadurch, dass die Autohäuser, wenn ich mein Auto vielleicht in 10 Jahren verkaufe, eine höhere Gewissheit haben, was mit meinem Auto in den vergangenen 10 Jahren, während ich es gefahren bin, wirklich passiert ist, können die dir eben einen höheren oder einen besseren Preis anbieten und gleichzeitig selber davon profitieren durch eine Sicherheit, die sie vorher eben nur begrenzt hatten durch Fahrzeugschein und Checkheft. Und das würde man eben so ein bisschen digitalisieren. Das ist das, woran wir gerade arbeiten, wo wir uns überlegen, inwiefern das sinnvoll ist und wie man das ausbauen kann.
Also eine digitale Erfassung der Arbeiten, die an einem Auto durchgeführt werden, die gibt es ja, oder die sollte es in den Betrieben natürlich schon weitestgehend geben. Und alles das, was man intern über dann das Auto oder die Kundinnen und Kunden halt auch weiß, ist natürlich auch das Interesse der kleineren Betriebe vermutlich erstmal, diesen Lead, den man da hat und diese Kundenbeziehung bei sich zu halten. Ja, gibt es da irgendeine Form der Vergütung oder wie wollt ihr diese Tür öffnen?
Das wäre das Ziel, dass die Werkstätte gleichzeitig daran mitverdienen. Also dass es ein Feature wird, was ein bezahltes Feature wird und Werkstätte dann ganz normal eben dafür bezahlt werden. Und ich aber als Autofahrer selber davon auch profitiere, weil ich ganz viele Daten gleichzeitig ja auch nicht selber einpflegen muss. Das geht ja jetzt zum Teil schon mit den TÜV-Berichten, die sind ja relativ umfassend, wo alle möglichen Daten dann drinstehen, die ja ohnehin verpflichtend sind, alle 4 Jahre. Das ist das nächste Ziel, dass auch die automatisch einfügbar sind in unserer App. Die müssen ja tatsächlich, auch wenn es viele nicht machen, ich glaube 10 Jahre oder sowas aufbewahrt werden oder lass es 5 sein, dass sich auch das digitalisieren lässt. Ja, das wäre so ein bisschen das Ziel, dass man sich eben überlegt, okay, wie kann man aus diesem reinen Kostentracking-Fokus rauskommen und sagen, man macht wirklich eine umfassende App fürs Auto, die in jeden Bereich da irgendwie eingreift und eben nicht nur dem Konsumenten das Leben einfacher macht, sondern eben auch Werkstätten, Autohäusern und Co.
Ja, ihr bewegt euch im Gesamtkosmos Finanzen, Geld, Kosten. Wie steht's denn bei euch? Startup ohne Fremdkapital, sogenanntes Bootstrapping. So seid ihr gestartet. Was ich auch noch ganz interessant fand, ich habe im Netz natürlich auch noch einen Bericht gefunden, da warst du zumindest mit dabei als Elfklässler in der Gruppe, wo ihr dort auch ein Businessmodell entwickelt habt, wo es um Fahrradunfälle ging. Ist das richtig? Kannst du das nochmal kurz erzählen?
Ja, wir hatten in der Oberstufe, also in Hamburg gibt es vielleicht zum Kontext nur 2 Jahre, also G8. Das heißt, wir haben 2 Jahre Oberstufe und in der 11. Klasse hatten wir so ein Startup-Wettbewerb von der Boston Consulting Group, von BCG, das sagt wahrscheinlich den meisten was, einer führenden Unternehmensberatung. Und da ging es darum, dass man sein eigenes Startup-Konzept irgendwie hat, also eine Idee hat und die dann eben Stück für Stück pitcht. Und da haben wir Früne entwickelt, das war so ein Fahrradsicherheitssystem mit Radarsensoren vorne und hinten am Fahrrad. Das haben wir uns lustigerweise beim Auto abgeguckt, weil wir gesagt haben, okay, wenn ich jetzt irgendwie zu schnell mit dem Auto an Zebrastreifen ranfahre und da das Kind drüber läuft, gibt es ja auch einen Notbremsassistenten. Aber wenn ich beim Fahrrad irgendwie unaufmerksam bin, dann ist ein bisschen blöd, weil dann fahre ich irgendwen um oder liegt danach eben auf dem Boden. Und haben wir uns überlegt, okay, wie könnte man das denn ändern? Haben dann was entwickelt, dass man eben gewarnt wird, wenn so eine Drohnensituation eintritt. Und haben das dann präsentiert und gepitcht, eben erst in Hamburg, dann erst auf Schulebene, dann sind wir da weitergekommen auf Hamburg-Ebene, sind da auch weitergekommen und dann beim Deutschlandfinale in München und haben das dann letztes Jahr gewonnen. Das war ganz cool.
Mhm. Also du und auch dein Kumpel, mit dem du jetzt Marlo entwickelt hast, das ist Yannick Kirchhoff, das ist richtig, ja, ne? Also ihr habt praktisch so eine gewisse Start-up-Kultur schon verinnerlicht in jungen Jahren, das, was es so in Deutschland immer noch als ein bisschen, oder wo man oft sieht, da fehlt noch so eine gewisse Dynamik. Das liegt natürlich im einen auch an der Finanzierungsbereitschaft in Deutschland, wenn du jetzt gerade Boston Consulting Group sagst und man auf den US-Markt guckt, da ist das seit jeher natürlich Teil der Business-Kultur, dass man Startups gründet, dass man sehr schnell Finanzierer findet. Wenn ihr jetzt skalieren wollt, euer Modell, dann müsst ihr, denke ich ja, Fremdkapital auch einsammeln. Seid ihr da schon unterwegs in der Richtung?
Bisher noch nicht. Also ich glaube auch, dass das früher oder später relevant wird. Ist aber natürlich bei einem technischen Produkt nochmal etwas anders, als wenn ich jetzt ein physisches habe, weil wir ja sowas wie Produktionskapazitäten oder sowas eben nicht finanzieren müssen am Anfang, sondern das Produkt ja quasi der App erstmal unendlich skalierbar ist. Aber natürlich sind gerade viele Sachen, wenn man jetzt das, was ich gerade schon beschrieben habe, mit Autohäusern und Co. zusammenarbeiten möchte und keine Ahnung was, das kann man eben nicht einfach so groß zu zweit von zu Hause aus machen. Deswegen, das ist schon in Planung. Wir wollen uns aber erstmal darauf fokussieren, dass der Kern der App wirklich so sicher und gut dasteht, dass man das überhaupt Investoren pitchen kann. Sagen kann, okay, wir haben schon erste Erfolge zu verzeichnen. Also jetzt sind wir bei knapp, ich glaube, 2.500 Downloads. Zu sagen, okay, da geht irgendwie noch was. Und so viele Leute benutzen eben aktiv die App und ja, das haben wir schon an Daten und sowas und ich glaube, dann kann das schon relevant für Investoren werden, dann ist das schon eine Planung. Aber jetzt zu sagen irgendwie, okay, wir haben jetzt irgendwie eine Idee gefunden und die ist so ein bisschen erfolgreich, dann lass uns doch direkt mehr Geld einsammeln, das finde ich so, also das ist nicht so, davon halte ich nicht sonderlich viel, weil das heißt ja, je früher man anfängt, Geld einzusammeln, desto mehr Anteile muss man eben auch abgeben. Mhm. Und deswegen glaube ich, wir versuchen das so weit wie es geht erstmal selber zu bringen. Und wenn wir dann merken, okay, das ist mit Eigenkapital nicht mehr machbar, dann können wir immer noch im Zweifelsfall versuchen, zumindest auf Fremdkapital zurückzugreifen.
Was ein riesiges Thema ist über alle Wirtschaftsbereiche und über alle Unternehmungen, ist das Thema KI mittlerweile, weil man natürlich merkt, wenn man jetzt auf die Startup-Kultur schaut, bei dir klassisch war es ja, es gibt 2, 3, wie viele Gründer auch immer, die eine Geschäftsidee haben, man definiert die für sich aus und dann geht man ja eigentlich schon daran, entweder mit externen oder Personal einzustellen in Fragen von Programmierung, von Marketing, von allem Möglichen. Mittlerweile gibt es die Möglichkeit mit KI und ich denke, das hast du als junge Generation auch komplett verinnerlicht, dieses Sparring mit der KI einzugehen. Also einerseits im konkreten Fall bei dir, wenn es um Codierung geht, aber auch wenn es um ein Businessmodell geht. Wie selbstverständlich war und ist das für euch, mit einer KI zu arbeiten und zu begreifen, welche Dynamik sich dadurch entfalten kann?
Boah, schon sehr. Also gerade wenn man sich überlegt, dass wir einfach so von der Idee, die wir dann hatten, natürlich, also das ist jetzt auch schon ein Ticken länger, das entwickelt sich auch recht rasant weiter, aber von der Idee, die wir dann hatten, zu sagen, wir entwickeln jetzt einen ersten Prototypen und das geht halt innerhalb von 2 Stunden, ist schon so, das ist schon krass, das ging halt einfach vor 3 Jahren schlicht und ergreifend nicht so und es ging auch vor 1,5 Jahren nicht so gut, weil sich diese Modelle so rasant weiterentwickeln, dass man das wirklich merkt und das ist schon, ja, ist schon krass, es hilft einem einfach enorm doll, auch wenn wir jetzt über sowas reden wie die Daten, die wir da nutzen vom ADAC und Co., die sind ja gigantisch. Und da sowas wie den Wertverlust beispielsweise zu verformeln oder ähnliches, das muss man halt einfach per Hand jetzt schlicht und ergreifend nicht mehr machen. Also ich muss eben nicht mehr vor irgendwelchen Excel-Tabellen ewig lang sitzen, wie ich es hier bei meinem Praktikum lustigerweise noch mache, weil da wird relativ wenig oder eigentlich gar kein KI benutzt. Das ist schon, das hat durchaus schon was und ist durchaus schon wichtig. Und was war der zweite Teil deiner Frage?
Also generell die Dynamik, die entfaltet werden kann, wenn man eben so eine starke Technologie im Sparring hat und die eigentlich dann auch direkt unmittelbar nutzen kann. Und wenn ich jetzt mal beispielsweise in den Bereich der Öffentlichkeitsbildung anschaue, ich meine, ich habe so viele Berichte über euch jetzt schon gesehen. Habt ihr da auch die KI zu Rate gezogen, wenn es um Pressearbeit angeht? Wie adressiere ich gewisse Medienvertreter? Wie schaffe ich ein Interesse für das Thema?
Tatsächlich nicht. Das ist ziemlich lustig, weil ich, ich hatte so ein bisschen Erfahrung davon noch aus dem Business at School, was ich gerade beschrieben habe von der Boston Consulting Group aus dem Wettbewerb. Und da hatten wir das Thema eben auch. Und ich habe eigentlich immer gemerkt, dass wenn ich so mit persönlichen Umgang mit Menschen, also beispielsweise bei so Pressepitches oder so, wenn man da KI benutzt, das ist die Erfolgsquote wirklich extrem schlecht. Das heißt, ich finde, man muss sich da eben, auch wenn es deutlich mehr Aufwand ist, selber überlegen, okay, was ist für einen relevant und so ein bisschen so eine Emotionalität in das Thema eben reinbringt, die ja auch da ist. Und gleichzeitig, man muss sich, glaube ich, selber gut verkaufen, die Idee gut verkaufen. Und das kann man, gerade wenn man die Idee selber hatte, meistens deutlich besser als einer KI, die man die Idee eben nur beschreibt, weil die ja in der Lage noch nie war zu sagen, okay, ich habe hier irgendwie meine Idee und ich habe das immer weiterentwickelt und so, da ist ja auch ein gewisser Stolz und was, der ein bisschen dahinter steht und damit dann sowas zu schreiben, klappt meistens wesentlich besser.
Und das Learning by Doing, also so schnell Dinge aufzusetzen, so schnell in den Markt zu gehen, so schnell weiterentwickeln zu können. Ist das die Grundhaltung, mit der du und auch ihr in eurer Geschäftstätigkeit durch die Welt geht? Also durchaus Fehler machen, eine Fehlerkultur auch und das unmittelbar erkennen und korrigieren können?
Ja, mit Sicherheit. Also wir haben ja quasi, wenn ich mir überlege, was wir am 31. März da für eine App rausgebracht haben, die war, so an sich war sie gut, aber sie hatte natürlich noch viele Lücken und viele Fehler. Und das lässt sich halt einfach, das stimmt schon, das lässt sich einfach extrem schnell im Zweifelsfall korrigieren, gerade mit KI und Co. Also wir bekommen ja einfach glücklicherweise, wir haben eine sehr angenehme Zielgruppe, die nicht davor zurückscheut, auch einfach eben mal eine Mail zu schreiben und zu sagen, das und das irgendwie stört mich gerade. Was halt perfekt ist, weil wir nur so irgendwie daran weiterarbeiten können. Wie gesagt, ich habe kein Auto. Das heißt, ich kann auch nicht eintragen, was mein Auto kostet. Im Vergleich, also auch wenn ich das natürlich beispielhaft immer mal wieder mache, es ist ja was anderes als jemand, der die App wirklich über 2 Monate konstant jeden Tag nutzt. Hat mir neulich zum Beispiel jemand geschrieben, dass die Frau von ihm könne auf Arbeit umsonst laden, das Auto. Und der Regler bei uns in der App, um einzustellen, wie viel die Kilowattstunde kostet, startet aber erst bei 20 Cent. So, das sind so Sachen, die bemerkt man ja selber gar nicht. Und das ist dann aber gleichzeitig was sich halt in wenigen, Sekunden vielleicht nicht gleich, aber in wenigen Minuten korrigieren lässt und dann ins neue Update mit reinbringen lässt. Das ist schon sehr, sehr praktisch. Und es ist aber gleichzeitig auch, es ist schon gut, dieses Learning by Doing, habe ich das Gefühl, weil man dadurch eben immer weiter auch an sich selber wächst und eben auch sagen kann, okay, selbst wenn das jetzt nicht das nächste Millionen-Startup wird, dann habe ich doch, wenn ich irgendwann mal eine andere Idee habe, eben ganz, ganz viel mitgenommen für mich.
Ihr habt verschiedene Versionen oder Nutzungsversionen von Marlow. Ihr habt eine kostenfreie Version, ihr habt eine kostenpflichtige. Also du hast gerade das Thema Ladestationen angesprochen. Da habe ich gesehen, dass das hinter der Pay-Schranke ist, aber
Mittlerweile nicht mehr. Das hatten wir nämlich auch mal. Und dann haben sich Leute zu Recht, möchte ich an der Stelle sagen, darüber beschwert, dass man doch, warum denn man fürs E-Auto bezahlen müsste, aber für den Verbrenner nicht. Deswegen, das haben wir korrigiert und nachgezogen. Aber das stimmt, ja. Das war mal so.
Okay. Also mit Marlow adressiert ihr eigentlich formal erstmal das B2C-Segment, Endkonsumentinnen, Endkonsumenten, Kostentransparenz schaffen in einer umfassenden Art und Weise und dadurch natürlich dann auch ein Bewusstsein dafür schaffen, dass ein Anschaffungspreis für ein Auto nur ein Teil der Rechnung ist und dass in einem Autoleben natürlich mindestens der gleiche Betrag nochmal zustande kommt mit, wenn man sich die Gesamtheit der Kosten anschaut. Wenn du jetzt, wollt jetzt immer weiter auch dann ja die Bindung zum B2B-Bereich schaffen, zu der Aftermarket-Ebene. Wenn du aus deiner recht jungen Perspektive jetzt recht frisch auf diese sich transformierende Branche siehst. Also ich kann von mir aus sagen, ich arbeite seit 20 Jahren in dieser Branche und es wird einfach seit jeher über Transformation gesprochen und das passiert natürlich auch tatsächlich gerade direkt. Man sieht, dass die Automobilindustrie natürlich hierzulande es wahnsinnig schwer hat, noch die Wertschöpfung hier im Lande zu halten. Aus deiner unbefangenen Perspektive auf das Thema Auto, Automobilbranche, wie blickst du da drauf?
Also ich weiß, Papa hat früher immer gesagt, dass ich meinen Führerschein nicht machen muss, weil irgendwann fahren wir alle kein Auto mehr selber. Jetzt mache ich meinen Führerschein doch. Und ich weiß auch, dass viele, viele Leute, glaube ich, denken, dass sie irgendwie, dass irgendwann diese individuelle Mobilität nicht mehr geben wird. Ich habe da eine andere Meinung, weil ich glaube, das habe ich auch ganz oft schon bei Presseleuten so gesagt. Ich finde so, das Auto ist so die größtmögliche Freiheit, die es eigentlich gibt. So, dass man für sich selber eben immer entscheiden kann, wann und wo man sein möchte und dass man da hinfahren kann, wie man möchte. Man ist nicht auf andere Leute angewiesen. Und ich glaube, dieses Stück Freiheit wird man in Deutschland so schnell nicht aufgeben. Die Frage ist am Ende, und ich glaube, diese Transformität, das passiert natürlich, dass man sagt, okay, deutsche Autohersteller haben eben zunehmende Probleme, da bin ich nicht der Experte, um zu sagen, okay, BMW überlebt und Mercedes nicht, das weiß ich nicht. Aber dass das Auto an sich relevant wird in der Zukunft oder relevant bleibt, das glaube ich schon. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in 30 Jahren alle in Sammeltaxis sitzen und uns da neben Fremde irgendwie setzen, weil wir gesagt haben, okay, das Auto will ich irgendwie so nicht mehr. Ich glaube, so vielleicht wird es immer relevanter, dass man sich ein Auto teilt beispielsweise, dass man sagt, okay, das steht eigentlich die ganze Zeit nur rum. Aber ich glaube, bis es soweit ist, ist noch gerade in Deutschland noch ein langer Weg. Und so lange wird man auch darauf achten müssen, was denn das eigene Auto, solange man es hat, denn eigentlich kostet. Und ich glaube, so lange bleiben auch wir relevant.
Ja, und Mobilität sollte man im Idealfall natürlich auch in der Gesamtheit der Möglichkeiten betrachten. Individuelle Mobilität ist total wichtig und auch aus deutscher Sicht, inwieweit sich unsere Wirtschaft konstituiert hat, das hat natürlich eine wahnsinnige Bedeutung und hat natürlich auch eine wahnsinnige Bedeutung hierzulande gehabt für ein gewisses Selbstbewusstsein, was jetzt in manchen Teilen zumindest ein bisschen bröckelt, aber es vielleicht auch ganz heilsam sein kann, dass man aus dieser Hybris so, wir sind das Maß der Dinge, in der individuellen Mobilität so ein bisschen rauskommt. Und das schafft ja auch so eine Frische wieder. Und wenn junge Leute wie du und auch andere ja mit neuen Ideen unmittelbar so reingehen in den Markt und tatsächlich auch diese Fehlerkultur, das war für mich eigentlich auch der Aufhänger, mit dir zu sprechen. Das fand ich, das finde ich immer sehr erfrischend, wenn man weiß, durch Fehler entstehen eigentlich die entscheidenden Moves, dann, weil das einfach dann wirklich erlebbar ist. Ja. Wo siehst du euch in 10 Jahren dann noch, Marlo? Oder das nächste Startup?
Boah, keine Ahnung, das ist tatsächlich eine gute Idee. Also jetzt fange ich erstmal an zu studieren in 2 Monaten und dann werden wir sehen, wie sich es von da aus weiterentwickelt. Also wir werden Marlo auf jeden Fall weiterentwickeln, auch nebenbei noch. Wenn wir irgendwann sehen, keiner, die Idee kommt auf einmal überraschenderweise gar nicht mehr an, dann lässt man es eben bleiben und macht eben was anderes. Also ich will mich da jetzt in keinster Weise irgendwie so wirklich festlegen, zu sagen, okay, das muss es jetzt werden oder das muss es nicht werden. Von daher gerne in 10 Jahren auch noch Marlo, wenn nicht, ist es auch okay. Und dann vermutlich aber irgendwas im wirtschaftlichen Bereich auch.
Ja, was auch immer es sein wird, ich wünsche dir und auch deinem Kollegen Yannick viel Erfolg dabei. Ich danke dir für das Gespräch und ja, hab noch eine gute Zeit in Barcelona.
Ja, ebenso, vielen Dank.
Danke. Und euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir wünschen euch noch eine schöne Restwoche. In der nächsten Woche gibt es wieder ein Weekly. Macht's gut.